Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Wir nehmen auf am Montag, am 16., am Rosenmontag. 16. Februar 2026, es ist die übliche Zeit, 10 vor 9 am Montagmorgen. Florian Fritsch ist am Start, meine Wenigkeit ist natürlich auch am Start, nur einer ist wieder auf Reisen.
Wieder unterwegs.
Und der heißt Bernd Ritthammer. Wo ist der denn schon wieder?
In der Weltgeschichte unterwegs. Ich meine, was für Jobs hat er denn jetzt alle? Ich meine, der ist ja jetzt irgendwie Golfoffensive.
Komm, mit Anzahl der Jobs kannst du mal gleich, da kannst du dich gleich mal gehackt
ja,
legen,
aber
mein Freund.
Der überholt mich ja jetzt dann, ne? Also nicht nur hier Podcaster und Abu Dhabi und Babco, Bahrain und keine Ahnung irgendwas, jetzt dann für die Österreicher irgendwie unterwegs, dann macht er irgendwelche Golfreisen, ist immer wieder auf Malle, Robinson Club hast du nicht gehört und also keine Ahnung. Also das ist wirklich inzwischen, denke ich mir, wow.
Er macht viel, er ist viel unterwegs. Und holt die Kohlen
so
rein.
So schaut's aus, genau so.
Für die Großfamilie
Fürs
zu Hause.
Generational Wealth.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tee Time. Es ist Folge 374 und schon wieder ist so viel passiert, über das wir in dieser Woche sprechen können, dürfen, müssen. Womit wollen wir denn beginnen?
Ich würde mal sagen, lass uns doch mal eröffnen mit der Doppelsiegerin, Back-to-Back-Siegerin in diesem Jahr. Yes. Das ist die Selina Sattelkau.
Jawollo. Auf der Sunshine Ladies Tour. Das muss man vielleicht dem einen oder anderen, der einen oder anderen etwas erklären. Es ist
die Sunshine Tour ist quasi die Top-Tour der Südafrikaner, zumindest was das professionelle Golf angeht. Da gibt es auch eine Herrentour und es gibt auch seit vielen, vielen Jahren die Ladies Sunshine Tour. Die Sunshine Tour in Südafrika ist eine Tour, die mit so viel Preisgeld ausgestattet ist, dass eigentlich grundsätzlich einige Spieler davon leben können. Also die spielen dann dort, ja, wohnen dann auch irgendwo dort in Südafrika, spielen das Jahr über auf dieser Sunshine Tour. Über die Sunshine Tour kann man sich auch für größere Turniere qualifizieren, DP World Tour Turniere und so weiter und so fort. Darüber kommen auch einige auf die DP World Tour. Und ich würde sie sportlich einordnen, irgendwo auf Niveau der Hotel Planner Tour, sowas in der Art.
So. Ja. Also wichtig, es gibt es für die Männer und
genau,
für die Frauen.
Für beide.
Ne? Also weil du gerade DP World Tour gesagt
Richtig,
hast.
Richtig, ja, genau. Ich weiß. Ich habe jetzt gleich gerade die Einordnung über die Herren gemacht, aber natürlich gibt es das auch für die Damen. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und das finde ich sau cool, dass die Südafrikaner sowas auf die Beine gestellt kriegen. Und die diesjährige Saison hat jetzt angefangen mit zwei Turnieren. Und die Selina Sattelkau hat mal eben gesagt, okay, super, dann bereite ich mich auf die LET-Saison vor. Und ich werde mal eben da unten zwei Südafrikaner Turniere absahnen.
Hat gewonnen und dann, zack, ihr kennt uns, Tee Time, euren Lieblingsgolf-Podcast. Wobei, an der Stelle muss ich sagen, großes Lob an Mo Lampert in St. Leon Roth. Ich hing da gestern Abend am Sonntag noch in meinem Pax-Schrank, den ich aufgebaut habe. Ja, man soll mal ein bisschen aus seinem Privatleben erzählen. Also, ich habe gestern einen Pax-Schrank zusammengeschraubt.
Toll.
Und in dem Moment macht's Bing und ich bekam eine Nachricht von Mo Lampert. Seines Zeichens Geschäftsführer von unserem großen, geschätzten, olympischen Stützpunkt St. Leon Roth, der mich gefragt hat, hey, Selina Sattelkau, das wäre doch mal geil für Tee Time, wollen wir da nicht und wäre das nicht toll und wollt ihr sie nicht interviewen? Da habe ich gesagt, ja, aber es ist halt jetzt Sonntagabend, ich hänge hier im Packschrank. Wie zur Hölle, glaubst du denn, kriegen wir das noch gebacken, dass die morgen früh um 8.30 Uhr deutscher Zeit erstens mal Bock hat und zweitens Zeit hat, mit Flo und mir eine Folge aufzunehmen. Er sagt, ja, okay. Aber er hat mir versprochen, dass ich bis zum Start unserer heutigen Aufnahme Töne bekomme von Selina Sattelkau. Und zwar bis 8 Uhr. Und weißt du, was passiert ist? Sie hat uns Töne geschickt. Und das ist doch hervorragend, wenn man dann gleich frisch sozusagen berichten kann. Und Selina Sattelkau, letzte Woche gewonnen, diese Woche schon wieder gewonnen, wie du richtig gesagt hast. Back to back. Und die junge Dame ist natürlich glücklich.
Ja, die letzten beiden Wochen waren mega, mega cool. Also, dass ich jetzt die Saison mit zwei Siegen starten konnte, habe ich einfach gar nicht irgendwie mit gerechnet. Also, letzte Woche den ersten Profisieg zu holen, bin ich auf jeden Fall schon mal mega happy drüber gewesen. Und dann diese Woche eben nochmal das Ganze zu wiederholen, also nochmal einen draufzusetzen, hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und ja, das eben bei einem anderen Golfplatz und verschiedenen Bedingungen jetzt ja, das zu bestätigen und einfach nochmal, ja, diesen Sieg zu holen, bin ich einfach mega stolz drauf und mega glücklich drüber. Und es zeigt eben, dass sich diese langjährige Arbeit, die ich reingesteckt habe, ja, auch wirklich auszahlt. Und da bin ich einfach auch mega, mega dankbar für mein Trainerteam, vor allem auch aus St. Leonhard, der Sebastian Buhl und der Golfclub generell, der mich ja wirklich seit vielen, vielen Jahren unterstützt. Ja, ich bin einfach mega dankbar und natürlich auch für den Deutschen Golfverband und die Trainer da mit Nicole Gögele und Stefan Morales und auch den Rest vom Trainerteam, die mich wirklich begleiten und natürlich auch meine Familie und Freunde, die immer hinter mir stehen.
Hochprofessionell. Erstmal schön allen Danke gesagt. Finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Selina Sattelbau.
Man kann schon sagen, das ist inzwischen, was so Erfolg oder Spielen auf höherem Niveau angeht, eine erfahrene Spielerin. Also im College war sie immer sehr weit vorne dabei, hat damals für Vanderbilt gespielt und hat letztes Jahr ihre erste Saison auf der Ladies European Tour absolviert. 11 Turniere, 28.000 Euro Preisgeld und ihr bestes Ergebnis war ein 7. Platz bei der VP Bank Swiss Ladies Open. Also jemand, der auch schon mal vorne mitgespielt hat, Top 10.
Und was Selina ja gerade auch schon gesagt hat, es war ein bisschen, also von den Bedingungen her, war diese Woche sehr speziell. Das Turnier wurde ja auch verkürzt, weil es eben Wetterkapriolen gab, wie man so schön sagt. Aber selbst das hat sie ja locker weggesteckt.
Die Vorbereitung war diese Woche ganz anders, als sie normalerweise ist. Wir hätten eigentlich zwei andere Golfplätze spielen sollen. Hm. Und zwar Montagu und Otaniqua in Fancourt. Und aufgrund des starken Regens haben wir das Turnier dann verlegen müssen auf den Linksgolfplatz. Also
mein
haben wir
Beileid.
Dann auch mal eine ganz neue Proberunde spielen müssen und eben einen ganz neuen Golfplatz, der die letzten Jahre nur von den Jungs gespielt wurde. Und das war natürlich ja dann so ein bisschen aufregend, aber für mich auch mega cool. Letzte Woche in Humewood, wo ich gewonnen hatte, war ja Linksgolf. Ja. Und diese Woche haben wir dann eben auch diesen The Links in Fancourt gespielt, der auch eher ein bisschen ja linksy ist. Und das scheint mir anscheinend auf jeden Fall gefallen zu haben und auch gelegen zu haben. Es war ja wirklich echt immer mega windig, sowohl letzte Woche als auch diese Woche. Und ich mag es echt, wenn es schwierig ist. Und ja, ich habe einfach beweisen können, dass ich vor allem in schwierigen Bedingungen einfach sehr, sehr gut Golf spielen kann und ja wenig Fehler machen kann und eben die nötigen Birdies. Und da bin ich mega stolz drauf.
Ha, da bin ich schon so ein bisschen neidisch schon wieder oder eifersüchtig, wenn man das so weiß. Also wenn man so als Golfprofi sagen kann, ja, das hat mir gepasst. Das war gut. Das war geil. So Amateure, Idioten wie ich, die ja bei jedem Schlag gar nicht wissen, was jetzt gleich passiert, für die sind solche Sätze das Universum.
Du meinst, du hast da überhaupt keine Verbindung dazu. Du kannst quasi so...
Ich kann auch nach einer Runde nicht sagen, ob mir welches, was, wo, wie mir gepasst hat, weil das sind ja alles so Zufälle bei mir. Ich finde das jedes Mal sehr erstaunlich. Das war auch bei Freddy zum Beispiel, nachdem er gewonnen hat in Bahrain, so dieses klare Mindset. Klar zu wissen, das war meins. Das konnte gar nicht schief gehen oder auch danach, nach 18 Loch, aber das ist halt auch der Beruf in dem Moment. Nach 18 Loch klar zu definieren, das war gut, das war sehr gut, das war so halbwegs gut und das war beschissen. Das einfach so genau zu wissen und genau zu analysieren und auch die eigenen Stärken so hochzuziehen und zu sagen, ja, das hat mir gepasst, das war cool, auch wenn es jetzt in dem Fall der Linkskurs war, scheißegal, es war genau richtig, das war genau meine Woche, Bums. Klar, wenn du gewonnen hast, ist natürlich alles irgendwo wahrscheinlich ganz gut gelaufen, aber ich finde das jedes Mal so erstaunlich, wie klar auch diese Analysen immer ausfallen.
Das ist halt einfach Leistungssport. Wenn du mich fragst, das ist der Riesenunterschied zwischen Leistungs- und Breitensport. Der Breitensportler, der geht raus, der spielt und macht sich dann im Nachgang eigentlich wenig Gedanken. Der hat halt einfach gespielt, hat seine Zeit genossen, hatte irgendwie ein paar schöne Momente, gute Erfahrungen und am nächsten Tag geht's raus oder wann auch immer und dann wird halt nochmal gespielt. Der Leistungssportler macht diese Reflexion im Anschluss. Der lässt so eine Leistung nicht einfach stehen. Das muss aber nicht immer kritisch sein. Das muss nicht immer dieses, was war heute Kacke und es ist nur total doof und jetzt muss ich wieder 10.000 Bälle schlagen und keine Ahnung, nochmal 5 Stunden ins Gym reinballern. Nein, da können auch Dinge dabei sein wie, hey geil, ich habe 3 Jahre an etwas gearbeitet, das habe ich umgesetzt bekommen, das ist alles in Ordnung und daran arbeite ich jetzt weiter. Das ist so dieser Dreiklang, den wir gelernt haben über die letzten Jahre im Leistungssport, ist immer dieses, was war gut, was hätte besser sein können und wie mache ich das?
Können wir vielleicht mal versuchen, in den Breitensport so ein bisschen jetzt, wenn wir den Podcast gerade hören, nehmen wir das ein bisschen mit. Wenn irgendwann mal der Winter in Deutschland vorbei ist, nehmen wir das mit.
Ich finde auch, der Breitensport kann auch den Dreiklang machen. Weißt du so, welches Bierchen war heute gut? Keine Ahnung.
Ja gut, das gibt's ja auf der Clubhausterrasse regelmäßig.
Da gibt es auch den Dreiklang.
Currywurst war schon mal besser. Genau. Wisst ihr noch, damals vor 15 Jahren, der Pächter vom Rest, das war gut.
Ne?
Das waren gute
damals
Zeiten.
Damals, als Giovanni hier noch das Restaurant geleitet hat, ne?
Ja.
Also
ja.
Jetzt, das ist ja...
Wir hatten mal diesen Weißwein, aber der ist ja, das war ein anderer Pächter. Damals hatten wir noch den Griechen drin. Heute ist es der Italiener.
So, und auf was für eine Lösung würde man dann auf der Terrasse kommen? Also wenn man jetzt sagt, hey, der Italiener damals glatt, jetzt habe ich den Griechen drin. Dieses, was war gut, was hätte besser sein können und wie mache ich das jetzt? Also wie?
Die Gastronomie im Golfsport kann es einem nie recht machen, habe ich das Gefühl.
Das ist nicht
möglich. Das ist eigentlich, dem Golfer kannst du nicht das Richtige auf den Teller schmeißen. Oder ins Glas schütten.
Also wir hatten das Thema schon das ein oder andere Mal. Wir haben auch eine ziemlich geile Folge dazu mal gemacht, ganz am Anfang unserer Podcast-Karriere.
Ja, damals.
Aber, weißt du,
als man noch mit Besteck und Holz...
Genau, richtig. Die große Herausforderung, die du in der Golfclub-Gastronomie hast, ist, du hast eine Mannigfaltigkeit an Kunden, wo die große Masse, wenn man es jetzt ganz böse ausdrückt, nicht da sein will. Geil, oder?
Ja.
Pass auf, wenn du ins Restaurant gehst in der Stadt, keine Ahnung, du gehst essen, dann suchst du dir ein Restaurant aus, oder?
Richtig.
Du suchst dir ein Restaurant aus und gehst dahin und du hast dir das Restaurant ausgesucht, weil du ja dorthin gehen willst.
So. Ja.
Leute, die auf den Golfplatz gehen, wollen wahrscheinlich in den allermeisten Fällen Golf spielen.
Richtig.
Und haben halt dann ein Restaurant in dem Club.
So
ja, die gehen quasi nicht in den Club, um ins Restaurant zu gehen, sondern die gehen in den Club, um Golf zu spielen und beiläufig ist halt eben das Restaurant da. Das heißt, von der mentalen Komponente hast du da, sag ich mal, schon mal diesen Faktor, dass wenn du essen gehst, dann willst du zu diesem Restaurant. Wenn du auf den Golfplatz gehst, dann willst du auf den Golfplatz gehen.
Ah, dir wird ja quasi die Speisekarte aufgezwungen, weil du ja eigentlich nichts, also es
Korrekt.
Ist ja einfach, das Restaurant ist da und das nimmst du
Korrekt.
Halt mit.
Genau. Das ist
so,
jetzt, das ist jetzt genau, gut, dass wir das klargestellt haben, weil ich will jetzt niemanden, sag ich mal, vorwerfen, dass man keinen Bock hat auf die eigene Golfclub-Gastronomie. Das nicht, aber du verstehst,
aber du verstehst
den Gedanken, den ich meine. Und dann die nächste Herausforderung, die wir haben, weil das so ist, hast du eine Mannigfaltigkeit an Anforderungen an die Golfclub-Gastronomie. Wenn du ins Sushi-Laden gehst, dann gehst du dahin, weil du Sushi haben willst.
Richtig.
Wenn du ins Steak-Laden gehst, dann gehst du dahin, weil du ein Steak haben willst.
Auch
und im Golfclub ist halt einfach die Speisekarte da und der Gastronom im besten Fall kann diese Mannigfaltigkeit abbilden, nicht, dass er alles von Pizza bis Sushi hat, sondern, dass er halt von den Gerichten her jedes oder einen Großteil der Bedürfnisse abdecken kann. Da hast du halt die Jungs, die noch damals in der C-Jugend gekickt haben, die wollen halt einfach nur einen Wurstsalat und ein Bierchen haben. Das musst du irgendwo abdecken können, quasi die schnelle Speisekarte, auch mit, keine Ahnung, Chicken Nuggets und keine Ahnung irgendwas, inzwischen ja auch Tofu Nuggets, die man braucht. Ja, Tofu-Nuggets, klar.
Ja, ich hab's schon verstanden.
Und gleichzeitig brauchst du aber auch das Drei-Gang-Menü mit der Dorade und den dazugehörigen Weinen für den Men's Day oder den Ladies' Day.
Ja, herrlich. Gibt's in Deutschland einen Golfclub, wo man Sushi essen kann? Da wäre ich dann aber Stammgast.
Da bist du dann auf einmal.
Wobei nach so 18 Loch, das wird dann auch teuer.
Sushi, ne? Also wenn du dir vorstellst, so eine Rolle mit so 4 Stück.
8 Meter Teller.
Irgendwie so 8 Euro, 10 Euro oder sowas.
Nee, vielleicht nicht. Aber schreibt uns mal gerne. Das werden wir demnächst mal wieder thematisieren. Genauso wie das Thema Mähroboter. Mähroboter und Golfclub-Gastronomie ist auf jeden Fall demnächst nochmal fällig. Vielleicht können wir auch mit dem einen oder anderen hier dann mal so eine kleine Diskussionsrunde starten. Aber schreibt uns gerne mal, was gibt's bei euch? Was ist eure Leibspeise im Golfclub? Was gibt's bei euch denn Außergewöhnliches vielleicht im Golfclub? Keine Ahnung. Also vielleicht gibt's ja wirklich mal so eine Sushi-Woche oder keine Ahnung. Schreibt mal, würde uns interessieren und dann kommen wir relativ zeitnah mal wieder mit dem Thema um die Ecke. Aber das ist jetzt auch Tea Time. Wir feiern Selina Sattelkau für ihren
Enten beim Sushi.
Zweiten Sieg in Folge und sind schnell wieder im Restaurant. So liebe ich das. Also es passt ja genau. Wir haben noch ein Statement von Selina, das hören wir jetzt uns noch schnell an. Und dann müssen wir ja noch mehr feiern, um Gottes Willen.
Ja, und noch ein paar Insights von der Woche. Also aufgrund der Wetterbedingungen hat sich der Golfplatz sehr verschieden gespielt. Am ersten Tag war es sehr nass, man konnte eben viel Target-Golf spielen, also der Ball ist genau da liegen geblieben, wo man ihn hingespielt hat. Und heute war es dann deutlich windiger und ja auch härter auf den Grüns. Also man musste wirklich den Platz ganz anders angehen, aber ich mag es eben sehr, wenn es sich schwierig spielt und wenn man viel nachdenken muss und wenn man schauen muss, okay, wo spiele ich den Ball hin?
Ja.
Und Ja, es hat sich auf jeden Fall ja für mich ausgezahlt. Ich lag tatsächlich ja in keinem dieser Topfbunker vom Linksgolf, obwohl ich die ja in St. Leonrode auf dem Velodrom zum Beispiel auch schon ja sehr viel üben kann zu Hause. Aber ich bin sehr happy mit dem Ergebnis und ich freue mich, was jetzt die nächsten Wochen noch so kommt. Jetzt geht's erstmal wieder nach Hause, trainieren in St. Leonrode und dann geht's im März zu den nächsten Turnieren. Und ich freue mich sehr drauf auf den Rest der Saison.
Ja, wir uns auch. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und dann müssen wir Sophie Witt ja auch nochmal mit ins Boot holen. Zweite geworden. Also sehr schöne Headline auf golf.de. Die Plätze 1 und 2 für Zimmer Nummer 4. Weil die zwei haben sich in Südafrika ein Zimmer geteilt. Finde ich eine sehr schöne Headline. Sehr kreativ. Ganz großes Kompliment an der Stelle. Das fühlt sich und hört sich doch fantastisch an. So soll's weitergehen. Herzlichen Glückwunsch. Da ist die Freude groß, an anderer Stelle ist die Freude sehr, sehr minimal, wenn nicht sogar im Minusbereich. Nein, da ist fast schon Wut im Köcher, da ist einer richtig sauer und dieser eine ist nicht irgendwer, sondern es ist Gary Player. Der arme Kerl, also was will, der tut mir so leid, der Typ.
Hartes Leben,
Gary Player,
hartes Leben.
Ja. Gary Player hatte eigentlich nur noch einen Wunsch im Leben.
Nur noch ein Checkmark hat gefehlt auf der Bucketlist.
Einmal. Nur ein einziges Mal. Und das ist, da ist er wahrscheinlich auch alleine auf dieser Welt, dass man so einen Wunsch
will
noch hat.
Keiner
will das. Nur er. Nur Gary Player wollte noch einmal mit seinen drei Enkelsöhnen einmal 18 Loch. Einfach nur einmal verdammte 18 Loch in Augusta spielen. Also, Gary Player sagt, hallo, mein Name ist Gary Player, ich habe hier dreimal gewonnen. Und dann sagen die, hallo Herr Player, schön, dass Sie anrufen. Und dann sagt der Gary, hey, ich bin der Geilste. Ich habe übrigens hier, soll ich mal kurz zeigen.
Wahrscheinlich hat er eine Videokonferenz gemacht und denen gezeigt, dass er 500 Sit-Ups kann.
Ja, und während der Sit-Ups hat er noch Klimmzüge gemacht. Wie das geht, wissen wir nicht, aber nur Gary Player kriegt das hin während der Videokonferenz. Auf jeden Fall hat er gesagt, Leute, ich brauche eine Startzeit. Ich möchte mit meinen drei Enkelsöhnen 18 Loch spielen. Und dann hat Augusta gesagt, nö.
Nö. Einfach nö.
Nö.
Einfach nö.
Nö, Gary.
Das ist halt nicht.
Du kannst alleine, kannst du gerne, glaube ich, ne? Also alleine darf er? Auch nicht? Ich dachte,
nee,
hier
du
so
bist da, nee, Sieger, du bist nicht, nein, Member, nein, nicht? Du bist nicht, nein,
auch nicht,
du bist
nein,
nicht
nein,
automatisch
okay.
Mitglied. Es gibt genau zwei Leute, die Mitglied geworden sind. Das ist Arnold Palmer und Jack Nicklaus.
So. Die hätten dürfen, wenn sie gewollt hätten, jederzeit. Nur Gary Player. Also der Mann mit den größten Bauchmuskeln dieses Universums und den geilsten, also der ist ja sowieso
klar.
Der Größte.
Und er hat ja eigentlich auch mehr Major-Siege als alle anderen. Ne? Also
ja.
Wenn man die ganzen Siege, die ja dann noch auf der Champions, Seniors und keine Ahnung und wenn es damals auch übrigens eine Champions, Seniors-Tour gegeben hätte, dann wäre ja, keine Ahnung, bei 57 Major-Titel gelandet.
Ja, der würde auch, wenn er Bock hätte, würde er heute noch alle an die
ist
Wand
so.
Spielen.
Ist so.
Alle. Auf allen Touren gleichzeitig. Also der wäre auch der Einzige auf der Welt, der in Amerika und Europa auf beiden Touren sonntags gewinnen würde, am gleichen Tag. Das ist Gary Player. Oh. Zumindest, wenn er es erzählt. Das sind jetzt ein paar Insights. Wir wollen euch da jetzt nicht irgendwie so einen Superstar madig reden, aber Gary Player ist dafür bekannt, dass er sehr gerne sehr viel erzählt und grundsätzlich auch sehr gerne über
ja,
sich erzählt.
Das ist richtig.
Und das mag nicht jeder. Hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass er eine Absage aus Augusta bekommen hat. Er hat dann ziemlich doof reagiert. Er hat so einen Trump-Move gemacht, wie ich finde. Er hat gesagt, die sind da alle scheiße. Management ist kacke, können alle nach Hause gehen. Gastronomie ist eh der letzte Müll. Früher gab es da noch richtig geiles. Nein, aber er hat dann irgendwie, ja. Also er darf nicht. Und Augusta hat gesagt, nee, für dich gelten die gleichen Regeln für alle anderen. Und Grüße an deine drei Enkelsöhne, aber geh lieber, keine Ahnung.
Auf irgendeinem
Stuttgart Solitude geht da spielen.
Keine Ahnung, Hamburger Golfclub, hast du nicht gehört. Also
die ziehen es eiskalt durch. Also auf der anderen Seite, das imponiert mir schon so ein bisschen. Weil normalerweise würde ich jetzt davon ausgehen, wenn der große Gary Player anruft oder wenn ein Bernhard Langer anruft oder wenn ein Tiger Woods anruft, dann müssten die ja im Kreis rennen und sagen, ja klar, komm her, komm, wir machen den ganzen Platz für dich den ganzen Tag dicht. Aber nicht in Augusta.
Nee.
In Augusta gibt es einfach andere Regeln. Ende.
Nee, ich glaube, dass er da auch so eine kleine Geschichte hat. Ich meine, da gab es ja mal die Situation als Honorary Starter, als er da am Abschlag stand mit Nicklaus und Palmer. Und sein Sohn hat Caddy gemacht. Und während dieses Bild gemacht wurde von den ganzen Honorary Starters da am ersten Abschlag bei den Masters, hat sein Sohn eine Dose von einem so ein Energy Drink ins Bild gehalten und hat quasi so eine Art Schleichwerbung gemacht. Und das hatte dann auch noch eine Konsequenz im Anschluss. Also das fanden sie auch nicht so witzig. Also,
Gary.
Ne, und jetzt dann quasi da gegen die Regeln irgendein Privileg. Ich meine, ja, er hat das Ding gewonnen. Er war der erste internationale Sieger bei den Masters, hat das Ding dann noch zweimal gewonnen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, da laufen sehr viele, sehr verdiente Menschen rum bei diesem Turnier.
Mhm.
Ja, und die werden sich wahrscheinlich dann auch gedacht haben, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es so weit ging, weil am Ende Regeln sind Regeln, aber die haben sich dann bestimmt auch gedacht, okay, wenn wir da jetzt die Regel aufweichen, wo würdest du dann quasi eine Grenze ziehen? Also musst du zweimal hier gewonnen haben? Musst du mindestens 70 Jahre alt sein? Musst du, keine Ahnung, 500 Crunches in der Stunde können, um das machen zu dürfen? Also, wo ist die Grenze?
Aber du musst es halt einfach einmal durchziehen und das machen sie konsequent. Und deswegen imponiert es mir noch mehr, dass du das schon gespielt hast.
Oder?
Also das ist für mich bis heute der Kracher. Ich kenne keinen Menschen außer Florian Fritsch, der Augusta National einfach schon fucking gespielt hat.
Ich muss aber sagen, und das ist auch das, was Augusta ausmacht, die sind wirklich konsequent. Gut, ich bin auch noch eine etwas andere Nummer als Gary Player. Wenn ich da mal anfragen würde, dann...
ein bisschen, du kannst drei Liegestütze schlechter.
Aber es war wirklich so, wir hatten damals, als wir 2006 gespielt haben, durften wir frühestens 60 Minuten vor unserer Abschlagszeit auf die Anlage. Und wir standen wirklich 45 Minuten auf irgendeinem Standstreifen vor diesem Tor, bis die Uhr auf 60 Minuten vor die Startzeit gegangen ist. Sondern erst dann sind wir da drauf gefahren. Und wir hatten ein ganz klares Itinerary, also Zeitplan, wo wir wann sein dürfen.
Ja, der ist doch auch, also mein Gott, wenn die da so sind, sind sie halt so. Aber umso geiler, dass das dann auch einfach durchgezogen wird, egal wer da vorm Tor steht.
Also ich finde das auch geil und das ist ja auch irgendwo das, was die Masters ausmacht. Deswegen, es gibt da auch keine Zuschauer, es gibt da Patrons. Und die Zuschauer dürfen auch nicht rennen, sondern dort wird gegangen.
Und keine Handys
und keine, hast du nicht gehört. Und
deswegen gibt es ja auch im Social Media, ist da nicht viel los, wenn das Masters ist. Also außer auf den bekannten Kanälen, die die Rechte haben. Aber ich glaube, letztes Jahr war irgendwie mal ein bisschen, da war ein bisschen mehr los. Irgendwie, ich weiß nicht, haben sie es ein bisschen gelockert oder so. Aber auf jeden Fall ist es halt ein besonderer Ort, ein besonderes Turnier. Die vermarkten sich ja auch selber. Ist eine Millionen-Dollar-Maschinerie, die da läuft. Also geil. So, ich habe noch nicht einmal ein Foto gesehen oder irgendein Social-Media-Bild von irgendwie so, was weiß ich, dem Pro-Shop oder dem. Es gibt's hier nicht. Es gibt's einfach nicht. Musst du rumgoogeln, findest du bestimmt irgendwas. Aber so dieses, keine Ahnung, wenn wir jetzt Phoenix Open letzte Woche oder egal, was du jetzt, wenn du jetzt heute montags oder sonntagabends das Instagram anmachst und du gibst halt Hashtag, keine Ahnung, Phoenix Open ein oder Live Golf oder dann schießt dir dieses Handy 800.000 Mal dasselbe Video, dasselbe Bild von, alles kannst du gucken, alles. Von Augusta nicht. Augusta ist... Da kommt dann die Klaviermusik. Und die Klaviermusik passt ja irgendwie auch. Mal alles schön unaufgeregt, mal alles ganz entspannt bleiben. Und auch Herr Player, setzen Sie sich hin, Fresse halten. Schön. Ach, herrlich, The Gary. Übrigens, falls ihr wollt, das wollte ich eigentlich letzte Woche erzählen, aber da war unser Winner Caddy Tucker ja zu Gast, da hat es nicht ganz gepasst. Man kann sich bis zum 1. April noch als Volunteer für den Ryder Cup registrieren lassen. Und ich glaube, das ist mal eine spannende Kiste. Also, das ist, glaube ich, ein Erlebnis, auch mal so inside the ropes, je nachdem, was du halt dann für einen Job kriegst. Aber ich glaube, das kann für den einen oder anderen schon eine coole Nummer sein. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen sich dafür jetzt anmelden oder registrieren lassen. Die Chancen sind bestimmt nicht riesig, aber trotzdem, es ist auf jeden Fall eine geile Kiste. Bis zum 1. April muss man auf RyderCup.com gehen. Dort gibt es alle Informationen. Und dann könnt ihr euch da mal, falls ihr Bock habt, mal so reinschreiben. Und dann ist es wahrscheinlich genauso spannend, als ob man überhaupt ein RyderCup-Ticket kriegt, ob man Volontär wird. Volontär.
Also ich würde es auf jeden Fall machen. Und Zille?
Das wäre doch mal was für uns eigentlich. Wieso machen wir, weißt du, das wäre doch auch mal geil.
Frage ist halt, welchen Job würden wir dann machen? Also du hast ja sowas wie, ich sammle die Bälle auf der Driving Range, ich verpacke die Bälle wieder in diese Netze, gebe sie raus, ich kümmere mich um die Getränke, ich bin...
Ja, mitlaufen ist, glaube ich, schon cool und die Schilder hochhalten.
Carry Border ist geil.
Oder Carry Border.
Carry Border ist ja genau das, was du wahrscheinlich gemeint hast. Ne? Du hast dann so irgendwie so diesen Stangenträger, diesen Gürtel,
da
tust dann so deine Stange da rein.
Mit
und
der Cola-Dose, wo du dann die Stange genau da reinsteckst und dann läufst du. Aber nee, das wäre mir zu, da habe ich zu viel Schiss, dass ich was Falsches oben hin mache. Weißt du, dann spielt der eine, spielt ein Birdie, der andere spielt ein Doppelbogey. Ich passe nicht auf und denke, keine Ahnung. Und dann mache ich da oben die falschen Dinger hin. Und dann
wirst du angekackt.
Was glaubst du, was passiert, wenn beim Ryder Cup, wenn es so ganz spannend ist und da bist du mathematisch mal kurz abgelenkt oder Gary Player hat wieder 100 Liegestütze neben dir gemacht und du warst so, wow, Gary, geil. Und hast nicht aufgepasst, was da jetzt wirklich passiert ist. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere, die mit aufpassen. Aber jetzt überleg mal, du machst dann oben One-Up und es stimmt gar nicht.
Das ist richtig, dann drehen sie alle durch.
Ich glaube eher, also was Einfaches, wo man auch ein bisschen gucken kann. Einfach so dieses Ding, keine Fotos, Schnauze halten, hier die Schilder hochhalten. Das, glaube ich, ist das Maximale. Alles andere ist mir zu gefährlich. Da kannst du zu viel falsch machen. Aber das Schild hochhalten kriege ich hin. Bis zum 1.4. hat man Zeit und dann entscheidet, weiß ich nicht, wahrscheinlich das Los oder vielleicht aus jedem Land so und so viele Leute. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Guckt es euch gerne an, falls es euch interessiert. Die Liebe oder der liebe Danny hat geschrieben auf unserem Instagram-Kanal Tea Time. Jungs, ich liebe euren Podcast. Das ist ja schon mal schön.
Start.
Das ist doch einfach, siehst du, so können wir schon mal loslegen. Muss aber was loswerden. Ja. So, und jetzt denkst du ja, jetzt kriegen wir richtig aufs Maul. Also sind wir wieder in der Situation, Keegan Bradley und Bryson DeChambeau hauen dir in die Fresse. Aber es hat eigentlich gar nichts mit uns zu tun. Ich muss was loswerden. Ich liebe die PGA Tour und habe sie nahezu jedes Wochenende verfolgt. Und jetzt kommt große Buchstaben auf Sky mit 5 Ys. Seitdem aber Magenta im Spiel ist, krieg ich nichts mehr mit. Ich find's traurig, dass man mehr Streaming-Abos braucht als Strafschläge auf einer Runde mit 25er Handicap. Denn wo soll die Reise im Golf denn hingehen? Endet es wie beim Fußball? Brauchen wir so viele Abos? Flo, Bernd, ich will eure Meinung hören. Macht weiter so. Emoji Daumen hoch. Dani. Ja, das ist jetzt lustig. Schade, dass Bernd nicht da ist. Weil, Dani, was du hoffentlich mitbekommen hast, also wir haben ja beide, alle Fernsehstationen, die Golf übertragen, sind ja bei uns in Tea Time inkludiert. Das ist ja, ne? Also, Flo bei Sky und Bernd bei Magenta. Das heißt, wir bilden ja quasi alles ab. Wir sind da überall drin. Wir kennen uns da richtig aus. Deswegen, es ist halt so, wir haben es ja auch schon thematisiert. Ich wollte nur die Hörermail kurz vorlesen. Erstens, wir können diese Welt nicht erfinden und irgendwie ändern. Wir versuchen euch das Golf hier irgendwie abzubilden. Vielleicht ist auch nicht immer jede Tour dabei. Vielleicht sprechen wir auch mal nicht über das und nicht über das, weil wir sind jetzt hier auch nicht, wir verdienen damit jetzt nicht großartig unser Geld, in dem Sinn, dass wir hier komplett die Golfjournalisten-Geschichte hier abfeiern. Wir treffen uns einmal die Woche und quatschen darüber. Was da draußen passiert, das ist die freie, wie sagt man, das ist so, da werden die Rechte halt vergeben und wer mehr Kohle auf den Tisch schmeißt, der hat am Ende gewonnen. Oder wer vielleicht auch eine bessere Idee hat oder so. Aber das, ja, das ist jetzt halt mal passiert. Und wo die Reise noch so hingeht, wissen wir nicht, aber in jeder Sportart geht es mittlerweile mehr um Rechte, um Kohle, um wer darf es zeigen, wer darf es nicht zeigen, was darf man zeigen, was darf man nicht zeigen. Also zum Beispiel, ist ja auch vielleicht mal gar nicht so uninteressant, letztes Jahr bei dem BMW International Open gab es einen offiziellen Hinweis, einen offiziellen Brief an alle Medienschaffende, die eine gewisse Reichweite haben und dazu gehören wir auch. Also wir haben über unseren Instagram-Kanal zum Beispiel eine zusätzliche, sehr hohe Reichweite, was Bilder und Videos angeht. Unser Podcast hat eine sehr, 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 sehr hohe Reichweite, aber da können wir ja nur erzählen in erster Linie. So, und es gab einen Hinweis, ey Leute, bitte keine Videos oder großartige Fotos vom Spielgeschehen posten, weil das gegen die Rechte verstößt. Muss man sich mal geben. Also, das ist teilweise wirklich ein Thema, wo die ganz genau hingucken. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, also wir haben letztes Jahr aus München nicht so viele Schläge vom Platz gezeigt, sondern vielmehr so Sachen wie auf der Range oder wir sitzen irgendwo oder so, weil da tatsächlich geguckt wird. Und das ist halt so, in diesem Medienzirkus ist es so. Magenta hat jetzt sich die Rechte gekauft oder hat halt mitgeboten, was, glaube ich, in den letzten Jahren war Sky da eigentlich mehr oder weniger immer alleine, wenn die Rechte vergeben wurden. Das stelle ich mir auch sehr lustig vor, wenn es überhaupt dann Meetings gibt. Da saß dann draußen einer und die DP World Tour hat dann, da hat es dann geklingelt, dann hat er gesagt, komm, wir gucken mal, wer draußen auf dem Gang sitzt und mitbieten möchte. Wer möchte denn hier mal die Golfrechte haben? Und dann kam Sebastian Sky da rein und hat gesagt, ich. Und dann haben die gesagt, ja, dann überlegen wir kurz.
Gehen Sie noch mal kurz vor die Tür und dann rufen wir Sie wieder rein.
Wir brauchen schon noch ein bisschen, weil vielen Dank für Ihre Präsentation, auch vielen Dank für den Geldkoffer. Wir müssen noch mal ganz kurz, weil wir haben natürlich, alle anderen sind am Telefon, wie bei so einer Versteigerung. Genau, und dann kommen wir wieder auf Sie zu. Und dann, ja gut, okay, also toll, herzlichen Glückwunsch. So war das halt in den letzten Jahren. Es gab halt niemand anderen. So, und dann hat Magenta gesagt, ja, komm. Jetzt machen wir da mit. Und jetzt ist es halt so. Und jetzt müssen wir halt gucken. So ist es. Aber da gibt es jetzt keine Meinung. Es gibt auch keinen, ja, es ist, natürlich ist es anstrengend und blöd. Und wir träumen alle davon, dass man alle quasi so ein Ding hat, wo man alles gucken kann. Aber das ist halt nicht mehr. Das
ist halt.
Sonst habe ich da auch gar keinen Satz dazu. Das ist halt so.
Also ich habe mir,
es ist,
ich habe gerade versucht, mir irgendwie eine ganz kluge Meinung zu überlegen. Aber jetzt nach deiner, also nach deinen 2-3 Minuten, wo mir echt eine Krokodilsträne teilweise die Wange runtergeflossen ist, also ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich bin quasi sprachlos. Ja,
dann lass mal einfach so stehen. Dani, wenn wir irgendwann mit Tee Time an dem Punkt sind, wo wir Milliarden reinfahren, das ist ein Versprechen jetzt, wenn wir, sollte Tee Time irgendwann mal mitbieten dürfen, dann holen wir den ganzen Bums. Versprochen. Dann setzen wir uns da rein. Rechts neben Markus Magenta und links neben Sebastian Sky setzen wir drei uns in die Mitte. Bernd bleibt auf der Magenta-Seite sitzen, ich in der Mitte und Flo bleibt auf der Sky-Seite sitzen. Und dann hau ich aber sowas von auf den Tisch und sag, so, wir bieten das Doppelte. Und dann geht's richtig los. Das ist ein Versprechen. Sollten wir in der Lage sein, da mitzubieten, wir machen's.
Dann bin ich echt gespannt, was wir dazu brauchen.
Dann müsst ihr halt überlegen, ob ihr da bleibt oder ob ihr mit zu meinem Golfsender kommt.
Der ultimative Golfsender.
Ja.
Es gibt auch eine andere Musik
bei
den Masters.
Wir zeigen alles. Nee, die einzige Änderung ist, dass da einer live im Studio sitzt am Klavier, der das immer neu einspielt. Live. Immer. Er spielt. Aber wenn wir, ach so, die Augusta-Rechte müssen wir uns natürlich dann auch, das ist ja ein günstiges Ding, was wir da machen, was wir da vorhaben. Also, ja. Das muss man jetzt beobachten. Ich weiß gar nicht, gibt es schon irgendwelche Zahlen?
Boah, ich habe keine Ahnung, wie hoch da so diese Rechte sind. Keine Ahnung.
Nein, ich meine, ob wie viele Leute jetzt tatsächlich beides gucken oder wie viele Abonnenten gesagt haben, dann schaue ich gar nichts mehr.
Nee, es ist halt echt eine verzwickte.
Dann gehe ich halt mit meiner Familie mal spazieren am Sonntag, statt Golf zu schauen, trinke ich halt kein Bier mehr auf der Couch.
Nee, also ich krieg nur mit, dass viele, sage ich mal, über die Kommunikation ein bisschen, die Kommunikation doof fanden,
jo,
dass das irgendwie nichts,
ja,
war.
Ja.
Aber ansonsten
kam halt so ein bisschen aus dem Himmel.
Ja, so einfach so. Ich habe auch immer noch Leute, die irgendwie jetzt zuletzt mir gemeint haben, ich habe Sky und ich schaue irgendwie, aber irgendwie kommt da keine PGA-Tour mehr.
Tja.
Also dieses auch gar, ja, nicht mitbekommen haben. Aber dafür, und boah, das ist jetzt die Brücke, aber dafür die LIV Golf League.
Ja, ja. Und jetzt mal im Ernst, also was da jetzt abgefeiert worden ist in Australien, leck mich am Arsch. Also ich habe die Woche davor geguckt, wo waren die da? In irgendwo im Mittleren Osten?
Die waren in, waren die nicht in Riyadh?
Ja. So, da war ja, also da waren maximal die Volunteers als Zuschauer, hatte ich so das Gefühl. Da war gar nichts los. Es war so Nachtgolf, sah eigentlich geil aus, so mit Laser und wow. Aber keine Zuschauer so richtig. Aber jetzt.
Adelaide war verrückt.
In Adelaide,
verrückt.
Lecko Funny, da ging ja die Post ab,
also dieses
Alter.
Letzte Loch als der spätere Sieger, den Namen sagen wir jetzt noch nicht, aber ja. Als der spätere Sieger da diesen Annäherungsschlag aufs Grün geschlagen hat und wie er dann, also der ist ja in der Masse verschwunden. Also da ist ja diese Riesenmasse an Menschen so wirklich, also ja. So doof es klingt, so weit das Augen reicht. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass da so eine vordere Front stand mit so ein, zwei Reihen und dahinter hast du halt nichts mehr gesehen, weil die da standen.
Das war wie so ein Open-Air-Festival, zack.
Das war Hunderte von Reihen nach hinten, also irgendwie bis zum 18. Schlag und Abschlag und dann all diese Menschen sind mit dieser Person Richtung Grün gelaufen. Das hatte so diesen Vibe von Tiger Woods, als er die Tour Championship gewann.
Ja, aber man muss ja auch mal sagen, also wir wissen ja noch, als Tiger Woods das Masters gewonnen hat, da wurde vom größten Comeback aller Zeiten gesprochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diesen Pokal muss er wieder zurückgeben, weil jetzt überschlagen sich ja die Medien noch mehr, weil jetzt noch viel mehr Geschichte mit drin ist, von wegen halt Drogen, Alkohol, 16 Jahre kein Turnier mehr gewonnen, 12 Jahre komplett vom Profi-Golfsport weg
gewesen. Das Thema auch mit der Versicherung, ne? Also dieses Thema mit, wenn er aufgrund von irgendwelchen Umständen gar kein Golf mehr spielen kann, dann kriegt er seine 100 bis 200 Millionen US-Dollar und hat sich dann dazu entschieden, doch wieder anzufangen im Februar 24.
Ja, so. Und dann haut er da einen raus. Anthony Kim. Erstmal die Geschichte, dass er die Qualifikation geschafft hat. Dass er dann wusste, okay, ich darf auf der Lift-Tour spielen. Und dann gewinnt er in Adelaide mit einer krassen Schlussrunde. 63 am Finaltag
Sonntag,
geschossen.
Genau, am Sonntag 9 unter. Also, das ist schon geil. Um Bryson DeChambeau und John Rahm noch abzufangen, die 5 Schläge vor ihm waren.
Krass. Also allein die Geschichte, das riecht nach einem Hollywood-Film. Also das ist so, die ganze Story ist halt so krass. Der Typ war ja wirklich, der war ja vom Erdboden verschluckt. Es gab ja sogar so Medien, Artikel, wo dann quasi drin stand, keiner weiß, wo der Typ ist. Da gab es Theorien, dass der gar nicht mehr lebt. Es gab Theorien, dass, wo ist der Typ? Was ist passiert? Ist er im Drogensumpf? Die Mafia, da waren, alles ist da drin. 12 Jahre war der Typ hinfort. Ein Riesentalent, ein Riesensportler, Riesentyp. Vor 16 Jahren hat er das letzte Mal auf der USPGA Tour gewonnen. 16 Jahre. 12 Jahre nichts außer Drogen, die Versicherungsgeschichte und was da alles für Stories waren. Der Typ war, war verschwunden. Der war auch vergessen. Ja. Und dann kommt er zu Liv. Erstmal denkst du so, krass, aber der hat ja, als das losging mit Liv und dann kam Anthony Kim aufs Board und man hat ihn ja wirklich dann zum ersten Mal gesehen. Also auch das war ja
Riesenveränderung. Also wenn du dir Bilder anschaust von damals, Anfang 2000er, als er da auf die Tour kam und
ist ein anderer,
er war die
Mensch,
Nummer 16 der Welt. Also in der Weltrangliste hat, keine Ahnung, wie viele Turniere gewonnen, unter anderem einen zweiten oder dritten beim Major, hat Ryder Cup gespielt, President's Cup gespielt, war gefühlt so der nächste Tiger Woods irgendwo. Das war so der Hype, das war so das Image, das er hatte. Und dann von heute auf morgen,
Vollabsturz.
Und dann siehst du den Typen, als er im Februar 24 als Wildcard-Empfänger da auf der LIV Golf League wieder aufgeteet hat, wo du dir echt denkst, was ist da passiert?
Ja, und da gab es ja dann auch nicht so viele Geschichten, weil es halt einfach keiner wusste. Und es hat auch keiner erzählt so richtig. Also das hat sich ja alles dann ernährt aus irgendwelchen wilden Theorien, aus irgendwelchen Geschichten, aus irgendwelchen Fantasien teilweise. Und dann stückelte sich das Puzzle so langsam zusammen. Und jetzt hast du da diese Wahnsinns-Story, die dann einfach am Ende, jetzt hat er ja auch immer sein Lieblingsstatement, du kannst immer alles schaffen. Auch wenn du am größten Abgrund gestanden bist und eigentlich ist er ja sogar gesprungen, kannst das Comeback schaffen. Und diese ganze Story ist jetzt so kreisrund. Also ich würde mir, also für Werbedeals perfekt, für Hollywood, Netflix perfekt. Also ja, herzlich willkommen zurück im Leben. Also das ist ja schon, also mega geil. Und dann gewinnt der auch noch. Also keiner hätte sich gewundert, wenn der jetzt so im Mittelfeld da die ganze Zeit halbwegs von Woche zu Woche wahrscheinlich besser geworden wäre. Aber das musst du ja mal bringen gegen Bryson, gegen John Rahm, die 5 Schläge Vorsprung haben. Das heißt, der kann's noch.
Du musst dir die Situation vorstellen. Ich meine, vor eineinhalb Jahren war es ja, okay, du kriegst eine Wildcard. Und ja, zock
genau,
halt
wir,
mal
wir,
mit.
Wir machen für dich mal die genau. Tür auf. Wir holen dich mal. Der Name zieht noch ein bisschen, weil jeder will jetzt wissen, was ist mit dem Typen passiert. Der kam wirklich aus dem Nichts.
Und hat da gezockt und beim ersten Turnier ist er auch Letzter geworden. Und dann ist er in der Jahresrangliste auch Drittletzter geworden. Also es war schon so, wie man es wahrscheinlich sportlich erwartet hat, weil die ganzen Jungs, die da in der LIV Golf League aufziehen, ich meine, das sind jetzt auch keine Blinden. Die haben schon mal Golf gespielt. Ja, so. Ja. Und jetzt schafft er es aus eigener Kraft, über die Q-School sozusagen, sich einen Platz zu erarbeiten und dann in Adelaide, bei diesem absoluten Party-Turnier, das auch noch so geil zu ihm passt, also das passt ja absolut zu seiner Persönlichkeit, ja. Das hat man ja auch gesehen, wie er es komplett abgefeiert hat am letzten Loch, also vor diesem letzten Part, alle nochmal so, hey, mach nochmal ein bisschen mehr Theater hier.
Aufgefordert, laut zu sein. Das war richtig Liv. Das war Liv. Also das war einfach Liv.
War geil.
So habe ich es erwartet, dass die Spieler auch mit den Zuschauern richtig Party machen irgendwie. Das ist das, was du ja immer so ein bisschen erwartest. Und das war plötzlich dann da, so richtig. Deswegen, also ich fand es geil.
Ändert das deine Meinung zur LIV Golf League?
Nee, es ändert nicht meine Meinung grundsätzlich. Es ist einfach so, dass ich finde, es zeigt mal wieder, man kann aus diesem Golfsport Cooleres machen. Ich schaue jetzt wirklich nur von oben drauf. Man muss auch mal ehrlich sein, das haben wir auch schon oft besprochen, das Geld für den Profisport kommt immer aus, mittlerweile egal, Formel 1, auch die DP World Tour wird aus Dubai bezahlt. DP World ist ein Logistikunternehmen aus dem Mittleren Osten. So. Und die pumpen auch Millionen in den Sport da rein. Also wir dürfen da jetzt, also das ist vorbei, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wenn es darum geht, den Golfsport cooler zu machen, wenn es darum geht, den Golfsport mal neue Ideen auf den Tisch zu schmeißen, auszuprobieren, dann muss man sagen, ist das cool. Dann muss man sagen, ja, guckt euch da ein bisschen was ab. Und das passiert ja auch. Also wir haben das ja schon tausendmal besprochen. Trotzdem ist für mich die LIV-Tour, jetzt gibt es Weltranglistenpunkte, haben wir auch noch nicht besprochen. Alles geht in die Richtung, was wir seit Jahren oder seit Anfang an eigentlich so ein bisschen diskutieren, seitdem sich die Touren da mittlerweile so ein bisschen immer mal wieder regelmäßig, unregelmäßig am Tisch treffen. Das geht in die Richtung, dass das irgendwann irgendwie wieder so sich dann die Hand gibt und dann passt das schon irgendwie. Aber dass die Touren, die alten Touren, sich bei dieser neuen Tour das ein oder andere Mal abgucken können, weil es geil ist, weil es Party ist, weil es auch andere Zielgruppen erreicht, weil jüngere Leute das wahrscheinlich geiler finden als, ich sag jetzt mal, das Oldschool-klassische Golf im Sinne von keine Party in dem Sinn, alles, was jetzt da bei LIV halt eben anders ist, Musik und so. Ich glaube, da kann man sich ein bisschen was auch rüberholen. Und dann wird das Golf im Allgemeinen, darum geht's ja, schon auch wieder von anderen jüngeren Leuten vielleicht als cool empfunden. Auch die ganzen YouTube-Formate helfen da natürlich. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Vielleicht hat das sogar noch eine größere Kraft als so eine Riesentour. Weil das gucken Millionen. Was Bryson auf YouTube macht oder die ganzen anderen Jungs, das ist krass. Das ist, die erreichen wahrscheinlich sogar mit einem scheiß YouTube-Film mehr Leute als eine Fernsehübertragung, sorry, von Magenta oder Sky. Da gucken Millionen zu. Das ist ja nicht so.
Ja.
Muss man sich halt auch. Und da gibt es halt jetzt neue Ideen. So neu sind die gar nicht mehr. Und ich finde es gut. Und deswegen habe ich das abgefeiert. Nicht nur wegen der Person Anthony Kim, sondern im Allgemeinen, weil da war plötzlich richtig Alarm. Jo. Und dann gibt es noch ein kleines Thema, was wir in diesem Podcast besprechen dürfen. Wir zwei, das ist ja auch schon ewig nicht mehr gewesen, sehen uns diese Woche.
Yes.
Nicht auf dem Golfplatz. Nicht
überhaupt
in einem Podcast-Studio. Nicht, wobei Mikrofone bringe ich mit, weil das ein oder andere werden wir wahrscheinlich festhalten und auch den Abend werde ich mal mit aufzeichnen, mal gucken, was da so passiert. Diese Woche. Ab Freitag die PGA Conference mit dem weltbekannten PGA Annual Award Dinner.
Yes.
Freitagabend. Und das ist mehr oder weniger so eine Gala. Nicht mehr oder weniger. Das ist so
eine
Gala. Das ist eine Gala, wo die Player of the Year zum Beispiel oder auch die Teacher of the Year und so weiter und so fort geehrt werden. Also was richtig Hochoffizielles. Und ich darf den Abend moderieren. Da freue ich mich sehr drauf. Und du bist ja auch in der PGA of Germany.
Genau.
Wie heißt das?
Beisitzer, ich bin
Beisitzer, ne?
Im Vorstand, richtig. Um unseren Präsidenten Karim Baraka.
Dresscode. Muss ich da im Frack? Muss ich da mit Fliege und Kostümchen? Oder Also Golf ist ja, manchmal muss man ja da sehr also, wie so ein Pinguin
rumlaufen. Ich sag mal so, dadurch, dass du ja eine offizielle Rolle hast, reicht ein Dreiteiler halt nicht mehr. Da muss halt mehr kommen.
Verstehe. Ne?
Also da gibt es, da musst du auch in die Maske und wir geben auch spezielle Parfüms vor, die du nutzen darfst. Also wir geben keine Parfüms vor, aber wir geben halt, sag ich mal, den Mindestpreis pro 100 Milliliter Parfüm vor, den du nutzen musst.
Und wie hoch darf der
also
sein?
Minimum. Ja, genau, einen gewissen Qualitätsanspruch und deswegen muss es halt ein Minimum geben. Ja, deswegen sieht unser Dresscode auch so aus, dass wir nicht vorgeben, also wir machen einen etwas größeren Rahmen, was du anziehen darfst, aber wir haben wir sagen, okay, 5 Kleidungsstücke müssen in Summe mindestens 20.000 Euro kosten. Nur dann ist es okay. Ja. Nein, es ist alles in Ordnung. Karim macht das alles etwas lockerer. Du kommst ganz normal im, in Anführungsstrichen, Anzug. Aber der obere Knopf darf auf sein und du brauchst keine Krawatte. So.
So gut, sehr gut. Weil sonst hätte ich Mutti anrufen müssen, ob sie mir die Krawatte noch bindet, weil das kann ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon keine Krawatte mehr angehabt habe.
Okay.
Seit der Erstkommunion, glaube ich.
Ich kann den einfachen Winzer. Also da kann ich dir noch ein bisschen helfen. Den doppelten kann ich nicht.
Ja. Ach so, ja gut, dann hättest du es auch
mal. Genau, kannst mich fragen.
Gut, dazu dann auch mehr in der kommenden Woche. Dann ist auch Bernd Ritthammer von seiner Reise in Marbella,
Mallorca,
Belek. Wir wissen es nicht genau, wo der schon wieder steckt. Er hat auf jeden Fall wieder so ein richtig schönes, melancholisches Bahnhofsbild geschickt, wo ich immer denke so, jetzt legst du noch Elton John Musik drunter oder irgendwas Romantisches und dann, also er guckt schon sehr so... Guckt dann immer so sehr melancholisch in die Kamera.
Richtig, da denkt man sich immer so, keine Ahnung, ist er jetzt auf dem Weg, 6 Monate durch Laos und Kambodscha irgendwie zu laufen.
Ja, wo geht die Reise hin? Was passiert?
Wer bin ich?
Genau. Oh ja, oder auch so, genau, so Yoga-Musik könnte er da auch, das passt immer, also er guckt immer so, wo ich dann denke, ich gucke immer in seine Augen und denke immer, was willst du mir sagen? Was ist? Lächel doch, ist doch gut, alles ist gut. Es ist Sonntag. Ich baue einen Packschrank auf. Und du fährst nach Marbella mit dem Zug. Naja. So, und dann, da wir heute keinen Hammer-Gag der Woche haben, habe ich gedacht, ich möchte allen da draußen und uns allen für diese Woche einfach mal etwas mit auf den Weg geben, was mir gestern auf Instagram begegnet ist. Es ist für mich ab sofort der absolute Leitspruch, der in allen Lebenslagen, und zwar in allen, helfen kann. Egal, ob beim Sport, bei der Arbeit.
Oder beim Karneval.
Im Privaten. Oder beim Karneval. Es ist völlig egal. Vergesst nie, der Haifisch ist im Wasser schneller als du. An Land bist du schneller als der Haifisch. Also kommt es beim Triathlon einfach nur drauf an, was ihr beide auf dem Fahrrad macht. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Auf Ciao. Wiedersehen.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.